שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי
רבן זה ספירטואל אומפלד.
אתה למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kav.co.il. ניתן גם לשאול
שם. גוטן טאג וליזן די ורקה פון רבש, דס צידר גרופה 2. די לרנמטריאליין הורט מן אוף kav.tv. פראגן קאן מן שטלן אוף Seite 12, Artikel der das Ziel der Gruppe 2. Wir sehen, dass wir wiederholen immer wieder dieselben Artikel. Ohne diese können wir nicht. Das ist gut, das ist ein gutes Zeichen, dass wirklich anstatt der Realisation aller unsere Pläne in der Gruppe von der Vereinigung unserer Verbindung. Das hängt davon ab, inwieweit wir diese Verbindungen enthüllen. Und die Quelle, die Quellen, das ist die Verbindung durch den Schöpfer, weil er organisiert das Licht zurückkehren zur Quelle. Dieses kommt und baut in uns auf in Bezug auf unseren Druck, unsere Bitte und die richtige Kommunikation. Und innerhalb dieser Verbindung enthüllt sich er. Wenn der Schöpfer nicht das Haus baut, natürlich baut er das, wenn wir fordern werden, wenn wir das wollen. Wir müssen fordern, wir müssen Anstrengungen durchführen zum reflektierten Licht. Der Schöpfer wird es für uns, für mich vollenden. So sehen wir in der Verbindung zwischen uns den Ort, wo sich der Schöpfer enthüllt, und dort enthüllen wir alles wie Rot, Zverim, Pazufim, verschiedene Formen der Verbindung, alles über das, was gesprochen wird. Es spricht darüber, was wir enthüllen in der Verbindung zwischen uns, bis diese Verbindung in einem unendlichen Weise zu uns kommt. Es gibt keine Grenzen. Also lasst uns das mal angucken, wie wir uns dahin bewegen werden. Das Ziel der Gruppe 2. Weil der Mensch geschaffen ist vom Klee, das Gefäß, was heißt die Selbstliebe, wenn der Mensch nicht sieht, dass die Handlung, die ihn irgendeinen eigenen Vorteil bringt, hat er nichts Brennendes in seiner Anstrengung, um eine einfache Bewegung überhaupt zu machen. Brav. Also das Streben, etwas für sich selber zu machen, heißt der Egoismus, das ist die Kraft der Anziehung, die wir in uns haben, und die müssen wir realisieren. Die ganze Zeit, in jedem Augenblick, unterbewusst, bewusst, inwieweit wir uns einschließen in die Handlung und die Handlung selber durchführen, dass wir mit unserer Anstrengung die Handlung durchführen. Alles im Unterbewusstsein, bewusst in unseren Anstrengungen, das alles wird geführt nur durch diese Kraft. Jetzt die Frage, wie können wir mit Hilfe unserer bewussten Anstrengungen kommen zum Zustand, wo das Licht zurückkehren zur Quelle uns hilft, in diesen Anstrengungen, die wir durchführen, sich zu annullieren, unser Verlangen zu empfangen für sich selber, bewusst und auch unbewusst, sodass sogar im Unterbewusstsein nicht existiert.
Doch ohne Annullierung der Eigenliebe ist es nicht möglich, die Verschmelzung mit dem Schöpfer zu erreichen, das heißt den Zustand von Hishtavut Atzura, der qualitativen Übereinstimmung mit ihm. Da die Annullierung der Eigenliebe gegen unsere Natur ist, bedürfen wir einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, damit alle eine große Kraft bilden, um gemeinsam zu arbeiten und den Willen zu empfangen, welcher als böse bezeichnet wird, zu annullieren. Rav sagt, das heißt, wir haben einige Sachen. Erstens mal die Annullierung des Willens für sich selbst zu empfangen, und wir müssen ihn umwandeln, dass seine Form so wird, wie die Form des wie der Wille zu geben. Das geht mittels der Absicht, welche sich verändert von der Absicht für sich selbst zu empfangen oder von der Absicht zugunsten des Menschen zur Absicht zugunsten des Fremden, des Freundes, des Schöpfers, sodass wir durch diese Veränderung zur Veränderung der Form gelangen, zur Übereinstimmung der Form an den Geber. Und wenn wir zur Übereinstimmung der Form an den Geber gelangen, so ist die Erkenntnis des, so wird die Erkenntnis des Gebens als Dvikut bezeichnet. Und das ist nicht gemäß der Handlung, sondern gemäß der Absicht. Und hier ist die erste Frage. Seitens des Schöpfers gibt es die Handlung des Gebens. Seitens des Geschöpfes gibt es die Absicht, ebenfalls zum Geben zu gelangen, zum Geben an den Schöpfer, aber auch nur in der Absicht. In der Tat können wir nichts tun. Ich kann dem Schöpfer nicht geben. Aber hier stellt sich die Frage, wie meine Absicht des Gebens der Handlung des Schöpfers gleich oder ebenbürtig? Nochmals, wie entspricht meine Absicht des Gebens der Handlung des Gebens des Schöpfers? Ich bin nicht Herr über meinen Willen, aber ich kann die Veränderung der Absicht wünschen und damit kann ich dem Schöpfer ähnlich werden, der die Absicht, der die Handlung des Gebens ist. Ja, unsere Natur verändert sich nicht. Der Genuss bleibt. Die Frage ist nur, woraus schöpfe ich Genuss? Aus der Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse oder dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten? Also die Übereinstimmung ist hier in der Absicht. Im Schöpfer ist es so, dass es als in Form des Gebens kommt, aber die Form, in der ich seine Fülle erhalte, also die Absicht wandelt sich in die Absicht des Gebens. Das Wesen ist hier gleich. Wir beide sind hier im Geben, in der Absicht, der richtigen Absicht. Übereinstimmung ist die Übereinstimmung der Form. Im Materiellen gibt es keine zwei gleiche Teile, nicht den Stoff des Schöpfers. Die Frage ist nur, wie wir die Absicht gemeinsam übereinstimmen können. Das ist eine Art der Übereinstimmung der Absichten.
Ja,
über unsere Einstimmung der Form ist, so wie das Baby sich an die Mutter anhaftet. In unserer Welt ist es nicht so. Aber indem das Baby der Mutter Zufriedenheit bereiten möchte, erfolgt das Ganze in der Absicht, denn in der Handlung kann es keine Zufriedenheit bereiten. Und genau dasselbe ist doch zwischen uns und dem Schöpfer. Ja, genau der Unterschied zwischen der ersten Absicht und der ersten Bitte, die es erlangen möchte. Also das unterstreicht die Absicht, die Handlung. Mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass die aktive Handlung des Geschöpfes darin liegt, sich vor demselben Schöpfer zu annullieren, den es ebenfalls nicht fühlt. Und nur indem wir eine und dieselbe Handlung der Annullierung voreinander durchführen, gegenüber den Freunden, können wir ebenfalls in eine gewisse Übereinstimmung davor mit den Freunden gelangen. Der Faktor der Eigenliebe, die Annullierung dessen und der Treibstoff dessen, was das Geschöpf antreibt, das ist die Handlung des Geschöpfes zur Übereinstimmung an den Schöpfer. Diese Gegensätzlichkeit bleibt im Willen da, aber man findet einen Weg heraus, wie man ebenfalls eine Handlung durchführen kann. Und das ist dieser große Trigger der Schöpfung, wie das Ganze geordnet ist, strukturiert ist. Rami sagt, der Rabash hat hier den Artikel so angefangen, dass man fühlen muss, wie wir gehen über zum dritten Absatz. Daher muss eine Gemeinschaft aus einzelnen Individuen gegründet werden, wobei alle derselben Meinung sind, dass man zu diesem Ziel gelangen muss. Als Ergebnis dieser Vereinigung entsteht eine riesige Kraft, die jedem hilft, gegen sich selbst anzukämpfen, da die kleine Kraft eines jeden mit den Kräften der anderen verschmilzt. Folglich erhält jeder ein riesiges Verlangen, um das Ziel zu erreichen. Rav sagt, warum muss die Gemeinschaft von vornherein aus Einzelnen bestehen? Also sie muss aus Individuen bestehen, die sich zu einem vereinen. Und dann wird jeder aus allen bestehen und wird einen großen Willen haben. Und er soll halt einen großen Willen haben ohne. Warum kann ich dir einen großen Willen haben, ohne dass er in 10 geteilt ist? Also am Anfang steht, dieser Satz steht. Daher muss eine Gemeinschaft aus einzelnen Individuen gegründet werden. Warum kann das nicht gleich aus einem bestehen? Welchen Nutzen haben wir, dass wir klein sind und Individuen sind und uns miteinander vereinen? Indem sich eben jeder quasi vereinzelt ist. Also es muss zwei Gegensätze geben, sodass diese sich zu einem vereinen. Genau das ist auch das, was in der Gemeinschaft geschieht. Wie soll sich der Mensch auf die Absicht des Gebens ausrichten? Wem gegenüber? Nur wenn es einzelne Individuen gibt, die den Menschen in keiner Weise bedrücken, seine Natur nicht bedrücken. Wenn der Mensch auf Basis dessen trotzdem eine Anstrengung macht, um diese natürliche Absicht zu annullieren, so kann er darin wirklich in reiner Form die Absicht des Gebens erlangen. Und damit er überhaupt die Kraft hat, diese Absicht, den Freunden gegenüber zu handeln, braucht er auch eine zusätzliche Kraft von den Freunden und muss auch sehen, dass die Freunde sich damit beschäftigen, sich rundherum verbinden, weil er selbst keine Kraft hat. Hätte er selbst eigene Kräfte dazu, so würde er nicht sehen, wo es hier eine Handlung gegenüber den Freunden, gegenüber den Geschöpfen gibt. Also es gibt eine Verhüllung, dass der Schöpfer sich nicht offenbaren kann. Und deshalb muss er eine Wirklichkeit schaffen, die aus unterschiedlichen Teilchen besteht. Und vielleicht möchte der Schöpfer, dass wenn wir geben, dass wir unterschiedliche Unterscheidungen darin machen. So bilden wir ganz, ganz exakte Unterscheidungen und am Ende kann man zur Empfindung dieses einen Körpers gelangen und zum Vollkommenen geben. Ich habe auch an die Gemeinschaft als Mittel zur Enthüllung des Schöpfers gedacht. Es gibt einen Schöpfer, der der viele Individuen geschaffen hat. Und jedes Individuum unterscheidet sich vom anderen. Und gerade in der Verbindung dieser unterschiedlichen Individuen offenbart sich die Größe des Schöpfers als vereinende Kraft, welche über diesen vielen einzelnen Individuen wirkt. Auf der einen Seite kommt immer die Individualität zum Ausdruck und zum Vorschein, und trotz dieser Individualität müssen wir die Vereinigung erbitten, also trotz des Egos. Und gerade deshalb muss man das Ego nutzen, um zur Verbindung zu gelangen. Wir machen weiter. Und damit es eine Integration jedes Einzelnen in den anderen gibt, muss sich jeder von dem anderen annullieren. Rav sagt, wozu brauchen wir diese Integration, wo sich jeder Einzelne verpflichtet, dem anderen gegenüber verpflichtet und es in so einer Weise eine Integration ineinander gibt. Welchen Gewinn haben wir davon? Das heißt, wir haben den Willen, wir zerbrechen ihn in Teile. Da ist auch die Frage, wie das geschieht. Und dann fangen die ganzen Teile an, sich miteinander zurück zu verbinden. Aber die Verbindung zurück ist nicht wie die erste Verbindung, wie sie zuvor, vor dem Zerbrechen war, sondern sie heißt bereits Hitkalelut, das heißt Integration. Das heißt, es bleiben die Wünsche in einer gewissen Weise getrennt, aber es gibt eine Verbindung, die untereinander, welche Hitkalelut, also Integration heißt. Sie werden nicht eins, sondern nicht einfach eins, indem sie sich verbinden, sondern es gibt eine besondere Vereinigung, dass sie sich ineinander integrieren, einschließen. Und darin gibt es eine sehr große Ergänzung, einen Vorzug. Was sagt er hier? Und folglich erhält jeder ein riesiges Verlangen, um das Ziel zu erreichen. Doch es ist notwendig, sein Ich gegenüber den anderen zu annullieren. Das ist sämtliche Unterschiede zueinander bleiben. Und in der Verbindung untereinander fügen sie einander diesen Unterschied, geben Sie einander diesen Unterschied. Lesen wir nochmals. Als Ergebnis dieser Vereinigung steht eine riesige Kraft, die Judum hilft, gegen sich selbst anzukämpfen, da die kleine Kraft eines jeden mit den Kräften der anderen verschmilzt. Und damit die Vereinigung aller untereinander geschieht, ist es notwendig, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft sein Ich gegenüber den anderen annulliert. Das kann man nur tun, indem man nicht auf die Mängel des Freundes achtet. Rav sagt, das heißt, ich muss die Vorzüge des Freundes sehen. Ich muss mich darin integrieren wollen. Ich muss das Gute in ihm sehen wollen. Indem es für gewöhnlich annullieren wir die Eigenschaften des anderen. Bereits im Unterbewusstsein üben wir Kritik über die Eigenschaften des Freundes. Doch hier muss ich sie so sehr in meiner Wichtigkeit erheben, dass ich mir wünsche, dass ich diese habe, dass ich diese in mich integriere, diese in mich einschließe. Ja? Also wie kann ich den Freund so sehen? Also brauche ich eine Gemeinschaft, welche mit dem Freund ständig so als etwas ganz Besonderes bewirbt, dass durch meinen Einschluss in ihn ich von 0 zu 100% gelange. Nochmals, also weiter. Das kann man nur tun, indem man nicht auf die Mängel des Freundes achtet, sondern nur seinen guten Eigenschaften aufmerksam schenkt. Wenn aber jemand in der Gruppe sich selbst doch nur für ein wenig besser als die anderen hält, kann er sich nicht mehr mit ihnen vereinigen. Wenn er sich nicht mehr in sie integriert, hat er kein Kli zur Enthüllung des Schöpfers. Lesen wir weiter. Genauso muss man auch während der Versammlung seriös bleiben, um die Ausrichtung nicht zu verlieren, für welche man sich versammelt hat. Rav sagt, um sich ineinander zu integrieren. Also muss man ständig daran denken, wie möchte ich all das, was im Freund ist, wie möchte ich, dass all das, was im Freund ist, in mir haben, dass ich wirklich bereit bin, all das wirklich zu trinken oder aufzusaugen. Und alles, was ich, das Gegenteil, das ich sehe, ist nur wegen meinem Ego. Ich annulliere meine negative Einstellung und alles, was es im Freund gibt, das sauge ich in mich auf. Sie sollen die Unterscheidungen und die Eigenschaften sein. Meine Innerlichkeit. Wenn ich sie in mich integriere, meine Freunde in mich, dann mache ich ihnen durch meine Annullierung eigentlich Platz und sauge all das, was es in ihnen gibt, in mich auf. Und plötzlich enthülle ich, dass es spirituelle Eigenschaften in ihnen gibt, die mir in allen möglichen Formen entgegengesetzt, also wegen meinem Ego entgegengesetzt zur Spiritualität erschienen sind. Und dann erhalte ich in mir Eigenschaften, in denen ich dem Schöpfer anhaften kann. Wir lesen weiter. Und wegen der Bescheidenheit, welche eine sehr erhabene Sache ist, war man es gewohnt, nach außen zu zeigen, dass man nicht ernsthaft sei. Aber in Wirklichkeit war ein brennendes Feuer im Herzen. Das heißt, sie haben ein zusätzliches Spiel gemacht und haben einander das nicht gezeigt. Umso weniger miteinander haben sie weniger darüber gesprochen. Sie haben einander nicht die Größe gezeigt, sondern haben einander sogar gering geschätzt. Okay, das ist für die großen Kabbalisten. Wir sind aber momentan noch gar nicht darin. Jetzt sind wir auf Seite 301, auf der Seite Lehrbuch der Kabbalah. Aber nichtsdestotrotz müssen kleine Menschen während der Versammlung vorsichtig sein, um sich nicht vom Geschwätz und von Taten verleiten zu lassen, welche nicht zum Ziel führen, für welches man sich versammelt hat. Und das Ziel ist, wie bereits gesagt wurde, die Erreichung der Anhaftung an den Schöpfer. Rav sagt, weil das, was ich höre, mich eigentlich verdirbt. Was ich höre, mit dem kann ich nicht umgehen und folge eigentlich dem. Deshalb sprechen wir nicht gegen die Spiritualität und wir fügen aus unserer Äußerlichkeit keine Schwierigkeit hinzu, sondern wir gehen in Begeisterung und sprechen übereinander wie kleine Kinder. Übereinander, wo es sehr, sehr wichtig für uns ist, uns voneinander gegenseitig zu begeistern. Und dann kann es sein, dass wir zu einem Zustand gelangen können, wo der gerade das Gegenteil ist, um sowohl auf der rechten als auch in der linken Linie vereint zu arbeiten, werden wir uns auch selbst zu einer zusätzlichen Aviut bringen können, zu Schwierigkeiten, zu Problemen. Und das wird eine Herausforderung sein. Und nur dann, wenn man nicht mit den Freunden zusammen ist, ist es besser, seine Absichten, die man im Herzen hat, nicht nach außen zu zeigen. Und daher soll der Mensch durch nichts aus der Umgebung hervorstechen, in welcher er sich befindet. Was die Deutung des Geheimnisses ist, du sollst in Bescheidenheit sein mit dem Schöpfer, deinem Gott. Rav sagt, das ist ein großes Problem, denn wie sehr es dem Menschen erscheint, dass er in einem inneren Gespräch mit dem Schöpfer ist, so ist die Wahrheit davon, dass er noch weit davon entfernt ist. Er muss seine inneren Absichten reinigen. Und wie reinigt er sie? Dann, wenn er sie durch einen Filter durchführt, wo er sich selbst in zwei Teile unterteilt, spielt, als wäre er quasi das Gegenteil vom Ziel und über dem Anstrengung unternimmt, um zum Ziel zu gelangen. Und dann bildet er diese zwei Teile, wo er sich quasi auf der einen Seite gegen das Ziel ausrichtet, so als würde er das quasi nicht wollen, und dann darüber bildet er eine Anziehungskraft an das Ziel. Und dies hilft ihm zu verstehen, wie er sich zur Sache der Anhaftung verhalten soll. Das haben wir sogar in dieser Welt, in der Technik und überall. Wenn wir irgendeine Erscheinung erfassen wollen oder erkennen wollen, so müssen wir in unserem Instrument oder in uns alle möglichen Erscheinungen von für und wieder aufbauen. Wir müssen eine gewisse Form bilden von gegensätzlichen Handlungen. Und über den Widerständen, über den Gegensätzen bilden wir dann die richtige Beziehung. Ich habe leider keine ausreichenden Worte dafür. Vielleicht findet ihr diese. Kommt, findet, probiert es. Warum müssen wir uns mit der Bescheidenheit in unserer Einstellung zum Schöpfer beschäftigen, sogar in unserer Einstellung zu den Freunden? Was bringt uns das? Was gibt uns das? Bitte. Inwieweit habe ich das nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, dass der Mensch Widerstand hinzufügen muss, also den Widerstand gegen das Ziel. Das macht nicht der Mensch, sondern das gibt man ihm doch von oben. Diesen Teil habe ich nicht wirklich verstanden. Dass man hier beide Seiten braucht, das ist klar. Nur mittels der rechten und linken Linie kann man die mittlere Linie aufbauen. Also ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, dass der Mensch hier selbst einen Widerstand aufbauen muss. Das ist mir nicht klar. Also wir sehen das an einem Beispiel der Erziehung, dass der Mensch aus negativen Unterscheidungen bestehen muss. Und die Natur verzichtet auf keine negative Enthüllung. Man muss die negativen Enthüllungen durchmachen, damit der Mensch Erfahrung hat, damit er eine richtige Einstellung gegenüber einer bestimmten Erscheinung enthüllen kann. Also er muss das Böse enthüllen. Wir sprechen über die Bescheidenheit, die zwischen uns sein muss, nicht zwischen uns und einer äußerlichen Gemeinschaft. Vielleicht ist es so, dass wenn wir uns mit der Bescheidenheit beschäftigen, dass uns nicht klar ist, was das ist. Wir zeigen alle einander, dass eigentlich der Schöpfer durch jeden von uns wirkt. Wenn es anders wäre, dann würde ich an eine entgegengesetzte Form denken. Und ich würde sagen, ich tue alles. Rav sagt, es ist quasi so, dass wir durch uns ein System bilden aus gutem Trieb und bösem Trieb und wir beide nutzen. wo ich sowohl die negative Kraft gebildet habe und auch die positive Kraft, sodass wir in äußerlicher Form die quasi die Geringschätzung zeigen, diese Zurückweisung, und gleichzeitig entwickle ich eine innere Einstellung der Annäherung, der Verbindung, der Umarmung. Ich mache das absichtlich, weil diese zwei Kräfte, damit diese zwei Kräfte in meinen Händen sind. Ich, damit ich sogar meinem bösen Trieb vorangehe und Handlungen mache, die quasi, die so sind wie die Zurückweisung, wie zurückweisend sind, wo ich Spiritualität nicht möchte, die Freunde nicht will, aber in der Weise, wo ich das überprüfe und untersuche und sehe, wie ich mich dazu verhalte, so bilde ich auf Basis dessen meine gute Einstellung. Das ist, beide sind in mir. Ich bestehe aus zwei Linien. Ich bilde hier zwei Linien. Und dann verstehe ich mehr die Natur, und sie ist dann in meinen Händen. Ich begreife sie. Ihr könnt das Ganze auch zwischen Ehepaaren, zwischen Paaren, bei Paaren sehen. Wenn jeder in der Lage ist, sich zum anderen so zu verhalten, wo er quasi etwas Böses dem anderen macht, aber auch von Seiten des Guten etwas macht, so herrschen wir über zwei Formen, die sich in uns enthüllen können. Sowohl die Zurückweisung als auch die Anziehung. Das Wichtigste ist die Herrschaft darüber. Die Herrschaft über beide. Weil wir uns auf beiden Beinen voranbewegen. Ist es klar oder nicht? Ich höre von euch nichts. Überhaupt nicht klar?
Ma musif li adam shu gam oef et abore bi yeter hara.
Welchen Gewinn hat der Mensch davon, dass er den Schöpfer auch im bösen Trieb liebt? Was gibt ihm das? Was ist die Ergänzung? Wie gelangt der Mensch dazu, dass er den bösen Trieb auch zum guten Trieb umwandelt? Er muss sich in den bösen Trieb integrieren. In Etappen, in einzelnen Scheiben muss er ihn umwandeln, scheibenweise muss er ihn umwandeln zum guten Trieb. Was bedeutet das? Dass er in gegensätzlicher Form zum bösen Trieb daraus den guten Trieb bildet, wo er quasi das Na gut, lasst uns weitermachen. Nochmals. Nur dann, wenn man nicht mit den Freunden zusammen ist, ist es besser, seine Absichten, die man im Herzen hat, nicht nach außen zu zeigen. Und außen sich so außen zeigt wie alle anderen. Und das bedeutet, du sollst in Bescheidenheit sein mit dem Schöpfer, deinem Gott. Und obwohl es hier bessere Deutungen gibt, ist die einfache Deutung auch eine große Sache. Deshalb ist es von Vorteil, dass zwischen Freunden, die sich miteinander vereinigen, eine Übereinstimmung herrscht, damit sich jeder dem anderen gegenüber annullieren kann. Und in der Gemeinschaft muss es einen zusätzlichen Schutz geben, damit man keinen Leichtsinn zulässt, weil Leichtsinn alles zerstört. Raff fragt, welchen Unterschied gibt es zwischen dem Spiel, wie er das hier beschrieben hat, und dem Leichtsinn? Sprecht darüber, findet Worte, Unterscheidungen. Also der Unterschied ist, ob ich das beherrschen kann oder nicht. Wenn ich ein Spiel gegen den bösen Trieb mache, dann ist es so wie jemand, der aufgehört hat zu rauchen und jetzt zurückkehrt und in seiner Herrschaft. und darüber herrscht, dass er nur einen Tag, eine Zigarette am Tag raucht. Das ist in seiner Herrschaft. Und dann öffnet er quasi den bösen Trieb und das ist das ist in seiner Herrschaft. Zuvor war er aber einfach süchtig nach Zigaretten, aber jetzt herrscht er darüber. Doch nachdem er seinen Trieb überwältigt hat, das ist fortgeschritten, dann öffnet er diesen bösen Trieb unter seiner Herrschaft, um dadurch noch mehr die Liebe zu verstärken. Ja, der Unterschied liegt in dem Bewusstsein und in der Herrschaft. Im ersten Zustand des Spieles ist das Herz sehr warm und wir möchten ihm gegenüber etwas erzeugen. Sagen wir, ich habe im Inneren ein Plus und ich möchte außen hin ein Minus erzeugen, damit wir diesen Potenzialausgleich haben. Unterschied dem Potenzial. Und hier wäre aber kein Unterschied nach außen. Und das würde mich nur hinunterziehen. Ich spiele eigentlich, um die Größe des Gebens zu erlangen. Der Leichtsinn kann die Ernsthaftigkeit und Größe des Gebens zerstören und eine gewisse Eigenliebe in all den Sachen hineinbringen. Die Frage ist, ob im Endeffekt meine Handlung die Wichtigkeit des Gebens gegen die Eigenliebe vergrößert oder mache ich vielleicht eine Handlung, die von meinen Freunden oder bei mir im Endeffekt als Eigenliebe gedeutet werden könnte. Jede Handlung muss in Bezug auf die Absicht betrachtet werden. Wenn es die Absicht gibt, zur Verbindung, zur Einheit und zur Enthüllung des Schöpfers zu gelangen, können hier unterschiedliche Handlungen kann es hier unterschiedliche Handlungen geben. Es muss diese unterschiedlichen Arten der Handlungen geben, um der Wichtigkeit eine maximale Größe zu geben. Raff fragt, warum wird ein guter Gedanke oder ein schlechter Gedanke als Leichtsinn betrachtet? Ein Gedanke, nicht zwei Gedanken. Warum wird ein guter oder ein schlechter Gedanke als Leichtsinn betrachtet? Also warum wird ein Gedanke als Leichtsinn bezeichnet? Rav sagt, wenn es nur eine Sache gibt, die kein Gegenpol hat, warum wird das als Leichtsinn betrachtet? Es kann Leichtsinn von guten und von der schlechten Seite geben, aber es ist leicht. Also es ist nur eine Linie auf einem Bein. Es ist deshalb so, weil es hier keine freie Wahl gibt. Freie Wahl kann es nur dort geben, wo es zwei Sachen gibt, wo man darunter wählen kann. Ich sagte, ja, es ist so, wie die Freunde mir ein Beispiel geben. Jemand, der zuerst ein Bandit war und dann zu einem guten Menschen wurde, gerade er hat die Möglichkeit, wirklich zu herrschen, weil er zwei Unterscheidungen hat und ihnen gegenüber wirklich eine Handlung machen kann. Aber wenn er bloß irgendein feiner, guter Bursche ist oder nur ein Bandit ist, dann ist er komplett beherrscht. Das eine ist seine Natur und das andere ist die Natur und er hat hier wirklich keine Unterscheidungen. Wenn ich eine bestimmte Richtung in meinem Herzen und in meinem Verstand habe, so muss ich immer suchen, und dass man mir diesen zweiten Weg von oben zeigt, damit ich ihm gegenüber arbeite. Und ansonsten gibt es hier nichts. Also ich bin auch so oder so gelenkt, aber ich habe keinen wenn ich nur auf einem Weg gehe, habe ich kein Bewusstsein dessen. Ja, im Endeffekt muss ich auch über dem Verstand arbeiten. Weil mein Verstand, wenn ich das nicht in Bezug auf den Schöpfer unterscheide und in Bezug auf die Gruppe und mich über meinen Verstand erhebe, so werde ich immer eine Berechnung für mich selbst machen und ich werde aus diesem Kreislauf niemals ausbrechen können. und damit der Rosh sich entwickelt. So gibt man mir etwas, richtet man mich auf etwas aus, was mir entgegensetzt ist. Wir lesen noch weiter. In der Gemeinschaft muss es einen zusätzlichen Schutz geben, damit man keinen Leichtsinn zulässt, weil Leichtsinn alles zerstört. Doch wie oben beschrieben, muss dies eine innere Sache sein. Aber wenn ein Außenseiter zufällig in die Versammlung der Gemeinschaft gerät, so darf man keine Ernsthaftigkeit zeigen, sondern muss sich von außen jenem, der nun gekommen ist, angleichen. Das heißt, man soll nicht über ernste Themen sprechen, sondern über Sachen, die zu jenem Besucher, welcher ungerufener Gast genannt wird, passen. Fragen? Es gibt keine. Okay, alles ist klar.
Rav
fragt, er spricht über etwas, was quasi nicht spirituell ist, sondern er sagt, in der Zeit, wo jemand nicht von dieser Gemeinschaft ist, so darf man ihm keine Ernsthaftigkeit zeigen, sondern muss nach außen mit jenem Menschen übereinstimmen, der jetzt kommt. Rav sagt, auch das ist ein spirituelles Spiel. Rav fragt, was ist das? Wenn wir auf unsere inneren Absichten achten und dem äußerlichen Menschen, diesem äußeren, dem externen Menschen, diesem Außenseiter keine Möglichkeit geben wollen, uns anzuhaften, sondern wir spielen auf seiner Stufe und integrieren uns dann in unserem Inneren in ihn. Nachdem wir uns integrieren, können wir so eine Arbeit machen, dass wir uns gerade über diesen ungerufenen Gast zu einer höheren Stufe erheben. Der Schöpfer gibt uns solche Gelegenheiten, solche Möglichkeiten, wo wir diese Wünsche, diese Absichten, diese Störungen des Nächsten verschlucken können, dass das keine Störungen sind, sondern wir uns in so einer Form auf eine höhere Stufe erheben. Wir fügen hier, wir ergänzen uns mit zusätzlichem Stoff. Und das ist eine Art der Integration, wo wir verstehen, dass uns so diese Gelegenheit gegeben wurde und wir diese Gelegenheit jetzt quasi wortwörtlich verschlucken müssen, aufsaugen müssen. Bitte? Asaf fragt, was bedeutet es, wieso wird er als ungebetener Gast bezeichnet? Rav sagt, weil wir das nicht wollten, wir haben uns selbst nicht ausgerichtet und haben uns, das war nicht unsere Entscheidung, uns an diesen Gedanken anzunähern, die Gedanken dieses ungerufenen Gastes. Aber wenn der Schöpfer uns jemanden schickt, nehmen wir das in so einer Weise an, dass wir unsere spirituelle Arbeit auf der Linie der Verbindung fortsetzen und gemeinsam mit ihm gehen. Wir nehmen seine Absichten und seine Wünsche auf, um danach später mit diesen zu arbeiten. Man muss das so sehen, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Dass all das dazu kommt in die Gruppe gemäß der Notwendigkeit, dass die Gruppe sich darin integriert, obwohl wir uns dessen leider nicht bewusst sind. Er heißt ungerufener Gast, aber wir müssen ihn so annehmen, weil der Schöpfer ihn eingeladen hat. Ich möchte bloß verstehen, der ungerufene Gast, ist das jemand, der nicht auf dem Weg ist, oder heißt ungerufener Gast, ich der ganz klein ist, der in dem Zehner der Großen sitzt. Und bin auch ich ein ungerufener Gast? Rav sagt, das ist nicht ganz so, aber es kann auch sein, weil man im Zehner auch nicht einander gleicht, sondern alle sind so. Also, es geht hier nicht um die Größe der Erkenntnis oder der Vorbereitung, weil unsere Zustände sich sehr voneinander unterscheiden, sondern der ungerufene Gast, das bedeutet, dass er von unserer rechten Linie nichts hat und nicht beabsichtigt, zum Geben zu gelangen, zur Verbindung. Also, er fügt uns nur seinen materiellen Willen zu empfangen, ergänzt uns nur mit seinem materiellen Willen zu empfangen, und wir müssen uns dann integrieren. Das heißt, das ist eine Arbeit. Das ist nicht so, dass wir uns versammelt haben und plötzlich irgendjemand zusätzlicher kommt und sich uns einfach zu uns setzt und wir ihn einfach jetzt entweder vertreiben und sagen, wie kommt er jetzt einfach dazu, uns von seiner Seite seine Sachen hier zu bringen, oder wir nehmen ihn in irgendeiner Weise auf. Wir nehmen ihn als ein Zusatz für unser Ego auf, der uns zur Arbeit geschickt wurde. Das geht nicht verloren, und die Zeit vergeht auch nicht umsonst. Okay? Bitte.
Galut Rosh, Lichkamisle, в переводе
на русский. Leichtsinn. Also übersetze ich wörtlich leichter Kopf auf Hebräisch, also Kalut Rosh, leichter Kopf. Und Ihre Erklärung jetzt, der Leichtsinn ist eine Art Verachtung, Vernachlässigung, was wir bis zu jetzt gedacht haben. Aber ich verstehe nicht, was ist ein Kalut Rosh? Also Rasak, der Leichtsinn, das ist die Vernachlässigung des Ziels der Schöpfung. Das ist ganz einfach. Es gibt keine Erklärung, keine andere Erklärung. Das nennt sich der Leichtsinn. Man kann auch anders sagen, dass Kal, also leicht, nennt sich, wo ich einen Gedanken habe, aber nicht zwei. Und selbst aus der guten Sicht, wenn ich mich nicht auf dem Bösen, auf das Böse basiere, dann nennt sich das leicht Geringschätzung. Wenn wir sagen über die Bescheidenheit, und es muss immer ein Gedanke für und ein Gedanke gegen sein. Deshalb, es kann seitens des Guten als auch seitens des Bösen sein. Also der Mensch hat entweder einseitige Einstellung zum Leben, dann nennt sich das leichtsinnig. Oder ein ungebeteter Gast. Also wir müssen immer zwei haben. Versucht immer im Leben zwei Erscheinungen zu sehen. Das ganze Vorankommen beginnt immer mit links und mit dem Streben nach rechts, aber die Bewegung beginnt immer mit links, und man muss immer alle Einstellungen so bauen. Alle Verhaltensweisen zwischen Freunden, zwischen Ehegatten, es muss immer links beginnen und rechts gehen. Man braucht immer einen Ausgleich zwischen zwei Seiten. Immer, wenn du immer nur eine Seite hast und nichts Zweites besitzt, im gleichen Maße, wo die beiden sich verbinden, in der mittleren Linie, in dem mittleren Drittel von Tiferet, wenn das fehlt, das ist ein Anzeichen, dass dies nicht vollkommen arbeitet. Selbst wenn die rechte mehr ist als die linke, sie muss zwar die linke bedecken, aber auf die Weise, dass sie den beiden Linien eine Ergänzung macht, dass sie beide gleich werden. Das heißt, es muss die Verachtung, Vernachlässigung geben und über ihr das Bestreben, die Ernsthaftigkeit. Oh, ich fühle, ich verstehe, ich befinde mich in beiden Linien im gleichen Maße. Das nennt sich der Mann. G Gever, der baut sich auf der Itgabrut, auf der Überwindung auf. Aber nicht, dass man auf ihn die Dunkelheit herabsenken lässt und diverse Zustände, so die negativ sind. Nein, ich erwecke das Morgengrauen. Ich suche nach dem Chisaron. Und deshalb, und dann kontrolliere ich die Erscheinung. Und dann ist uns überhaupt nicht wichtig, was auf dem Wege passieren wird. Dadurch bestimmen wir unsere Schritte, sowohl links in der linken als auch in der rechten Linie. Aber man muss voreilen, dass dies schneller sein wird, als das, was zu uns von oben herabkommt, herabsteigt. Aber in beiden Maßen. Was haben wir? Was? Oh, warte, du nicht. Da, hier. Die Alten. Guten Morgen. Wie kann ich mich davor hüten, um in die Leichtsinnigkeit nicht zu fallen? Raff, du versuchst jedes Mal zu kontrollieren, zu prüfen, was denke ich über die Freunde. Und damit das Echte ist. Aber nicht seine Einstellung zu verdecken oder seine kritische Einstellung zu ihnen nicht verstecken, also nicht verdecken, sondern du musst deine Kritik offenbaren in Bezug auf sie und darüber sofort musst du dies umzugeben bedecken. Also so wie du zum Beispiel dein Lieblingskind, dein Kind, was du liebst, behandelst. Das Kind hat solche und solche Neigungen. Aber als Ergebnis ist das nicht weniger, als es Freund hat. Aber du liebst das Kind und du kompensierst das und das stört dich nicht, das Kind zu lieben. Das ist das, was mit uns in den Beziehungen geschieht. Ich habe in ihm oder in ihr solche Sachen entdeckt, die ich früher nicht kannte. Ja, und? Was? Ist das etwa Schluss oder kann ich damit nicht mehr leben? Aber alles hängt davon ab, wie ich kompensiere. Also natürlich sind wir alle schlecht, es gibt nichts Gutes in keinem, aber alles hängt davon ab, wie ich diesen Negativ verwende. Dadurch baue ich das Positive. Das ist unsere Arbeit. Hängt das nicht mit der Art, wie wir zusammensprechen? Zum Beispiel nicht ein Workshop, sondern irgendwo unterwegs, irgendwelchen Treffen, die ohne klare Anweisungen, ohne Yeshiva Tavarim. Zum Beispiel, wir fahren 2 Stunden im Auto. Wie können wir uns davor hüten, um nicht leichtsinnig zu werden? Ich weiß es nicht. Ich sah bei Rabash, dass er versuchte, immer neben Büchern zu sein. In den Zeiten gab es nicht diese elektronischen Spielzeuge oder so, was man hören könnte. Selbst Lieder, sie wurden nicht aufgenommen, irgendwie runtergeladen oder Unterrichte. Was würde er eigener Unterricht zuhören? Aber er hielt immer ein Buch und er öffnet das Buch, schaut dort rein, ein paar Sekunden. Vielleicht die Tehillim, also die Psalmen, vielleicht ein anderes Buch. Dann gab es noch ein Buch, was Brandt ausgebracht hat, so eine Broschüre, auch bei ihr. Ja. Und das erleuchtende Licht, das erhellende Licht. Und er publizierte das Buch, hat gedruckt, hat mir das Originalmanuskript gegeben. Ich hielt das Buch in der Hand und Rabash öffnete ein paar, las ein paar Zeilen. Aber niemals war einfach so, dass er 2 Stunden fährt und dann war es gar nichts. Wie ist das? öffnet immer ein Buch, einen Satz und denkt. Befindet sich in diesem Satz, wie oft, wie lange, vielleicht halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, oder wie sprachen über etwas, über was kann man denn sonst noch sprechen? Einfach zwei Stunden verbraten im Leben? Nein, sowas gibt's nicht. Im letzten Absatz, ich weiß nicht, ich denke, es gibt hier eine Andeutung an die Verbreitung, wenn sie, spricht man? Nein, man spricht nicht über die Verbreitung. In der Verbreitung, natürlich alles ist eingeschlossen, deshalb, wie man die Verbreitung angeht, darüber werden wir noch sprechen. Aber um richtig von Ihnen diesen Zusatz zu nehmen, aber nicht, dass das in der Art ein Virus wird, ein Zusatz links, nein. Also hier spricht man über innerhalb der Gruppe, zeigt sich jemand, kommt vielleicht jemand, ein Mensch oder vielleicht ein Hindernis innerhalb der Gruppe. Also nicht wie ein Mensch, sondern wie irgendeine Information. Und wir müssen wissen, wie man sie wahrnimmt. Das heißt, in der inneren Arbeit bleiben? Alles ist in der inneren Arbeit, weil alles kommt nur vom Schöpfer. Noch? So. Ja? Alles. Wer? Okay, dort ist jemand neuer. Okay, einer von zwei. Wer? Ist neuerer. Ein ungebeteter Gast. Kann es oben und unten sein oder nur von unten? Das heißt, gehört zu mehr Verbindung? Normalerweise, wenn wir im Bestreben zur Vereinigung sind, kommt noch jemand auf eine höhere Stufe. Was heißt, er ist ungebeten, ungebetet? Er zerstört das Gleichgewicht, was die Gruppe hat, das, was zum Hören gehört. Das heißt, wenn ihr seht, er ist zu hoch und fühlt, er zerstört das Gleichgewicht und dass er keinen Platz hat, die Gruppe ist so wie du unter kleinen Kindern bist, spielt dort in etwas und dann auf einmal kommst du hin und zerstörst du. Ich sag's dir, was ich denke. Der Mensch, der hoch ist, wenn er in so eine Gruppe kommt, er kann sich immer niedrig machen. Also er kann immer mit ihnen zusammen zu sein und ihnen hinzufügen, was geht. Sie würden dann nicht fühlen, dass er ein ungebetener Gast ist, aber nur unter der Bedingung, dass sie von Anfang an nicht können, ihn annullieren, weil er groß ist und ein Fremder ist. Sagen wir mal, ich kann in die Zehner nicht reingehen. Vielleicht versuche ich, irgendeine Zehner ist bereit, mich zu akzeptieren, aber damit sie mich nicht irgendwie besonders behandeln, sondern gleich. Das ist eine große Arbeit meinerseits, das ist eine große Arbeit ihrerseits, aber im gleichen Maße zu akzeptiert zu sein, das lohnt sich. So, was müssen wir weitermachen? Gehen wir über zum nächsten Teil? Oder setzt er das fort? Nein. Okay, wir gehen über zum nächsten Teil. Und ihr schaut nach über das, was wir heute gesprochen haben. Schaut dieses Artikel nochmal nach, hört zu nochmal, hört nach. Hier gibt es solche Momente. Das Artikel sehr tief, klein,